Mein Thema ist die Rehabilitation bei Long-Covid. Es wird weniger wissenschaftlich sein. Ich werde Ihnen erzählen, wie wir das handhaben seit 1,5 Jahren mit den Patienten, die zu uns kommen. Es gibt zwei Leitlinien, die deutschen Leitlinien im Sommer letzten Jahres publiziert und die österreichischen Leitlinien Ende letzten Jahres publiziert, wo bereits angesprochen wurde, dass die Mechanismen nur rudimentär angeschnitten sind. Und das ist das Problem, wenn man solche Dinge schreibt, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann verschriftlicht sind, sind sie schon wieder überholt, weil Sie sehen hier auf der rechten Seite nochmal 7 Dinge, die dazukommen. Und das wurde ja ausreichend von den Vorrednerinnen und Vorrednern besprochen. Das führt dann zu solchen Bildern von immunologischen Publikationen in Nature Immunology, in die man sich vertiefen kann, in verschiedene Zytokin-Kaskaden. Und dazu kommt, dass es Probleme gibt, das Ganze zu benennen. Der eine sagt Post-Covid, der andere sagt Long-Covid, der andere redet von Sequelle. Das hängt immer davon ab, wo man steht. Und ich verwende gerne das Bild dieses Elefanten. Wenn ich hier vorne stehe, hat das diesen Eindruck. Wenn ich da hinten stehe, hat das einen ganz anderen Eindruck. Wenn ich einen Akutmediziner befrage, wird er ganz andere Dinge mir erzählen, wenn ich diesen Patienten dann 6 Monate danach gesehen habe, als einen asymptomatischen jungen Menschen, der vielleicht nur Schnupfen hatte. Und die Frage ist, wie ist die beste Versorgung für diese Menschen? Und dieses Bild haben Sie schon gesehen. Und da gibt es Überlegungen international, die überall ähnlich sind. Die primärärztliche Versorgung steht im Mittelpunkt. Und dann sollte man symptombezogen eben zum Herrn Professor Rommer schicken, zur Frau Professor Göngeschi schicken, zum Primarius Walliburg schicken, je nachdem, was das Leitsymptom ist von diesem Chamäleon, das man halt Long-Covid oder Post-Covid oder wie auch immer bezeichnen kann. Das heißt, das Problem ist das, wir müssen versuchen, unsere Patientinnen und Patienten zu phänotypisieren und dann gezielt, wie es der Professor Rommer vorher erwähnt hat, entsprechend auch mit entsprechender Qualität abzuklären. Die Frage ist jetzt, von diesem ganz bunten Strauß an Symptomen, Nomenklaturen, und Diktionen, wer benötigt denn tatsächlich eine Rehabilitation? Wir haben versucht, in diesen Leitlinien das so einfach wie möglich zu gestalten. Und das sind die Fragen, die ich als Hausarzt oder als betreuender Internist oder Neurologe einem Patienten auch stelle. Nämlich die erste Frage ist, können Sie Ihren Alltag alleine bewältigen? Wenn da ein Problem besteht, dann ist er funktionell dem Grad 4 zuzuordnen. Wenn er Aktivitäten des Alltags nicht mehr bewältigen kann, sprich Gartenarbeit, wie es Professor Rommer vorher erwähnt hat, Probleme hat, in der Küche sich ein entsprechendes Essen zu kochen, dann ist er funktionell dem Grad 3 zuzuordnen. Bestehen Symptome und er vermeidet deswegen Dinge, ist er dem Grad 2 zuzuordnen und alles, was drunter ist, bis zum asymptomatischen Patienten, ist Grad 1 und Grad 0. Und es ist in Empfehlungen vorgesehen, dass wir nur die, die den Grad 2 oder mehr haben, tatsächlich weiter untersuchen müssen. Und das ab einem Zeitpunkt von 12 Wochen. Das heißt, man gibt der Erkrankung einmal Zeit auszuheilen. Und viel davon passiert, das wurde jetzt gezeigt, von selber, ohne etwas zu tun. Wenn dann aber weiter fortschreitende Beschwerden bestehen nach 12 Wochen und der noch immer dem Grad 2 oder mehr zuzuordnen ist, dann ist es sinnvoll, eine ausführliche Labordiagnostik durchzuführen und sich auch zu überlegen, ob der nicht eine Rehabilitation machen kann. Und die gibt es traditionell stationär seit vielen Jahrzehnten und zum Glück auch seit 2,5 Jahren in Wien schon länger, aber seit 2,5 Jahren flächendeckend in den Zentren von Bregenz bis Eisenstadt. Was passiert in der Rehabilitation? In der Rehabilitation passiert extrem viel. Der Kernpunkt ist immer die medizinische Trainingstherapie. Wir haben Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Atemtherapie, Ernährungsmedizin, Psychologie, Schulungen, Pflege, sozialmedizinische, rechtliche Probleme, die besprochen werden können. Und ich bringe Ihnen so einen Patienten mit. Das ist ein junger Mann, 1980 geboren und der war auf der Intensivstation, hat ein schweres ARDS, ein Durchgangssyndrom, war dann noch lange krank und ist dann eben mit dem Post-Covid-Functional Stadium 2 nach vielen Monaten zu uns gekommen und konnte dann gebessert werden auf null. Und dann versteht man, was das bedeutet, dass der also tatsächlich beschwerdefrei nach Hause geht. Und es wurde bereits ausführlich gesprochen, so ist das in den Leitlinien zusammengefasst, in sehr häufige Symptome und da ist Fatigue, Atemnot, Leistungseinschränkung das häufigste, weitere häufige Symptome und seltene Symptome. So wurde versucht, das in den Leitlinien einzuteilen. Und was wir bei Fatigue machen, das machen wir seit Jahrzehnten so, ist die Messen. Und das ist ein Score, der Verwendung findet bei der Sarkoidose und der auch gut validiert ist bei Post-Covid- oder Long-Covid-Patienten. Und der Vorteil für mich ist, ich habe einen grünen Bereich, einen gelben Bereich und einen roten Bereich. Und das hilft mir sehr, das gut einzuschätzen, ob der jetzt in Ordnung ist oder in einem extremen Bereich sich befindet. Und das noch Bessere ist, wir haben in der Rehabilitation eine Begrifflichkeit, die nennt sich MCID, Minimal Clinical Important Difference. Es genügt also nicht, 20.000 Patienten zu untersuchen und der verbessert sich um einen Punkt und ich habe eine statistische Signifikanz, sondern es machen sich Expertengremien Gedanken darüber, ob patientenbezogene Parameter wie Symptome mit objektiven Parametern korrelieren und damit glaubhaft sind. Und dann kommt man zur Übereinkunft, dass eine Verbesserung von 4 Punkten tatsächlich etwas ist, was für den Patienten selber eine klinische Relevanz bedeutet. Das heißt, longitudinal, wenn ich hier Verbesserungen habe, kann ich die sehr gut einschätzen, ob die klinisch relevant sind oder nicht. Und das Interessante ist, dass diese Post-Covid-Fatigue unabhängig ist davon, wie die Entzündung stattgefunden hat, wann der Zeitpunkt ist, ob da ein Krankenhaus dahinter gesteckt hat oder wie lang der war oder gar vom klinischen Verlauf. Und das ist etwas, was sehr erstaunlich ist. Das heißt, dieser Patient, der Post-ICU war, ist ein Post-Intensive-Care-Patient mit ganz vielen Dingen. Der hatte Lungenfunktionsveränderungen bis hin zu einer Peroneus-Läsion. Was soll ich mit diesem Patienten machen? Nichts anderes als das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe in der Rehabilitation mit einem Menschen, der von der Intensivstation kommt. Das können wir sehr gut und das ist das, was die pneumologische Rehabilitation seit Jahrzehnten gut macht. Da gibt es aber Menschen, die sind anders. Hier auch ein junger Mann, 1978 geboren, der ist Topmanager, hat eine komplexe Arbeits- und Lebenssituation mit Kindern und ist Marathonläufer und hatte ein paar Tage Schnupfen und Husten, war gar nichts. Und der kommt zu mir und war aber tatsächlich funktionell deutlich mehr eingeschränkt und hatte ebenfalls eine Fatigue, neurokognitive Veränderungen, hat viel Gewicht verloren, 8 Kilogramm mit einer muskuloskeletalen Beteiligung, hatte wahnsinnige gastrointestinale Beschwerden mit einer Gastritis und Pankreatitis, auch Amylase- und Lipase-Erhöhung, hämatologische Mitbeteiligungen, Geschmacksstörungen, Geruchsstörungen, Lungenfunktionsveränderungen und mittlerweile ein Untergewicht mit einem BMI von 20. Was soll ich mit so einem Menschen machen? Und da bin ich jetzt auf meine alten Tage auch ein bisschen ein Neurologe geworden und habe da viel gelernt durch die gute Kooperation mit der Neurologie. Wir machen seit 1,5 Jahren bei allen unseren Patienten einen Schellung-Test. Und das Einfachste ist überhaupt, dem Patienten diesen Zettel mitzugeben, dem Patienten das selbstständig durchführen zu lassen. Und dann wurde schon berichtet von Professor Rommer, was entsprechend passieren sollte. Aber was bei diesen Patienten tatsächlich passiert, ist sehr, sehr häufig, dass eine autonome Dysfunktion stattfindet, nämlich eine pathologische Reaktion auf diesen Schellung-Test. Und eine dieser pathologischen Reaktionen ist das POTS, ein überschießender Anstieg der Herzfrequenz. Und dafür gibt es Therapiemöglichkeiten, prospektiv randomisierte Studie, in JACC publiziert 2021, Compression Garment versus Non-Compression Garment. Und Compression bedeutet nicht Stützstrümpfe bis zu den Knien, sondern wirklich bis zum Bauchnabel, Kompressionsstrumpfhosen Klasse 2 und die senken den Puls eindrucksvoll. Das nächste, was wir tun, ist das Gegenteil von dem, was wir bisher gemacht haben. Und das gilt für alles, was wir tun. Es ist das Gegenteil von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir geben viel Salz, 10 Gramm Natriumchlorid, ebenfalls prospektiv randomisiert publiziert, senkt ebenfalls die Herzfrequenz, plus 3 bis 4 Liter Flüssigkeit. Das ist die Trias, die wir diesen Patienten geben, weil unsere Domäne ist die nicht-medikamentöse Intervention. Damit wir die Patienten nicht zwingen, 3 Packungen Chips am Tag zu essen, hat unsere Ernährungsberaterin eine Kochsalztabelle mit adäquaten Dingen angeführt, die die Patienten dann zu Hilfe nehmen können. Das Interessante ist, dass außer den POTS auch noch andere autonome Dysfunktionen passieren, die zum Beispiel die Ventilation betreffen. Und hier eine Überblicksarbeit, die gerade ein paar Tage alt ist und die gezeigt hat, dass diese posturale orthostatische Hypokapnie bzw. Hyperventilation sehr, sehr häufig ist und sogar häufiger war in dieser Kohorte als das posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom. Nun, Hyperventilation ist was, was wir sehr gerne untersuchen als Lungenfachärzte und Internisten, und die Karin von Bank aus dem AKH hat sich das auch angeschaut in einer schönen Kohorte von Post-Covid-Patienten und hat hier auch gesehen, dass in der Spiroergometrie bei der Belastung diese Diversion eintritt, aber auch in Ruhe ist schon zu erkennen, dass ganz, ganz viele Patienten hyperventilieren. Für diese Hyperventilation gibt es sehr, sehr viele pathophysiologische Überlegungen. Es kann die Endothelfunktion eine Rolle spielen, es kann die Durchblutung eine Rolle spielen, Mikroembolien eine Rolle spielen, es kann die Muskulatur eine Rolle spielen. Da gibt es sehr, sehr viele Hypothesen, warum das tatsächlich so ist. Wir haben kurz gehört, was passiert, wenn ich impfe. Die Impfung schützt zu 50% vor Long-Covid, das wissen wir. Hier ebenfalls eine rezente Publikation aus dem Jahre 2022, die sich das aufgedröselt hat. Und Sie sehen immer dasselbe Bild. Der rote Punkt ist eine Impfung, der blaue Punkt ist die zweite Impfung. Und man sieht immer einen zusätzlichen Effekt, je mehr Impfungen ich gebe. Und das von der Hustensymptomatik bis hin zu den Bauchschmerzen aufgedröselt bei jungen Patienten und bei alten Patienten. Und dieses Tier haben Sie schon gesehen. Auch das hat gezeigt, dass es hier einen Effekt gibt, eine Verhinderung von Post-Covid-Symptomen durch die Impfung. Was tue ich aber, wenn jetzt jemand zu mir kommt und nach einer Covid-Infektion nach 6 Monaten noch immer Beschwerden hat? Kann ich dem eine Impfung geben oder nicht? Und da gibt es nur kleinere Studien, die gezeigt haben, es dürfte zumindest so sein, dass ich keinen großen Schaden anrichte. Und bei ungefähr 30% der Patienten ist es so, dass das durchaus hilfreich sein kann. Das Problem aber ist, wenn man es weltweit betrachtet, dass die Impfung nur in der sogenannten westlichen Hemisphäre stattfindet. Und Sie sehen hier einen großen blinden Fleck, wo keinerlei Impfungen stattfinden. Und es ist kein Wunder, dass immer wieder aus diesem Bereich dann neue Mutationen zu uns kommen, sodass wir aufhören sollten, regional zu denken, sondern dieses Problem kann tatsächlich nur überregional angegangen werden. Was wir mit allen unseren Patientinnen und Patienten machen, ist, wir geben ihnen Informationen mit. Das ist eine Information einer Schweizer Gruppe, die auch aus lungenfachärztlicher Sicht her entstanden ist. Die nennen sich Altea. Und die machen das, was Professor Rommer schon vorher angesprochen hat, nämlich es geht darum, sich die Zeit richtig einzuteilen. Das ist so ein Weg von demjenigen, dem es wirklich schlecht geht, bis dorthin, wo ich früher war, dass ich nämlich wieder den Sport machen kann. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach, dass die Patienten entsprechende Informationen bekommen. Was ist denn Long-Covid? Welche Symptome gibt's? Gibt's da Ratgeber? Gibt's rechtliche Probleme? Hinweise für die Politik, dann Patientenpfade, Selbsthilfegruppen, die einem helfen können. Und ein Problem wird völlig vernachlässigt, nämlich dass das Kinder genauso betreffen kann. Es ist Gott sei Dank sehr, sehr viel seltener. Aber ich bekomme immer wieder Anfrage, ob ich nicht Jugendliche behandeln kann. Und das ist tatsächlich ein Problem. Hier gibt es eine gute Anlaufstelle in Wien. Das ist die Frau Dozent Zacharasiewicz in der Klinik Otterkring, wo ich die Patienten dann hinschicke. Und die kümmern sich dann um die Kinder und die Jugendlichen und haben dort eine Covid-Ambulanz installiert. Worüber jeder Patient aufgeklärt wird, wie dieser junge Mann, ist das Pacing, also das adäquate Anwenden von Belastungen. Und das Problem ist, man stellt sich das immer so vor, als ob es nur um körperliche Anstrengung geht. Aber es gibt Dinge wie mentale Überanstrengung und das kann durchaus etwas Positives sein. Ein Familienfest oder was auch immer, was mir früher Berge gegeben hätte, führt in diesem Fall zu einer Verschlechterung der Allgemeinsymptomatik. Emotionale Überanstrengung, der Schlaf wurde bereits angesprochen, ist sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig ist die gute Ernährung und andere medizinische Probleme. Und dann gilt es hier, entsprechende Strategien zu entwickeln. Und das ist Teil der strukturierten Schulungen, die im Rahmen so einer Rehabilitation stattfinden. Weil mein größtes Problem war, im klinischen Alltag trainieren wir richtig. Wenn wir zu viel trainieren und das falsch machen, dann geht es dem Patienten allalong schlechter. Alle diese Patienten berichten über gute und schlechte Tage und es würde am Ende schlechter ausschauen. Wenn wir zu wenig tun, passiert gar nichts. Die werden weiter gute und schlechte Tage haben. Und wenn wir richtig trainieren, dann ist es so, dass die weiter gute und schlechte Tage haben, aber die am Ende besser aussteigen. Dazu kriegt jeder unserer Patienten eine Dokumentation mit mittlerweile über 100 Symptomen drauf, plus einer Skala der Beeinträchtigung, wie das einzuschätzen ist. Und so versuchen wir zu erkennen, wie das longitudinal über die vielen Wochen, die bei uns sind, dann auch tatsächlich ausschaut und ob wir hier irgendwo etwas finden, was gut korreliert mit etwas, was vorher stattgefunden hat und so der Patient besser in sich hineinhört und Ursachen dafür erkennen kann. Da sind Selbsthilfegruppen, die entstanden sind über die letzten Jahre, die gut Informationen austauschen können. Und das war die erste Publikation zum Thema Rehabilitation von der deutschen Gruppe, die auch beteiligt war bei den S1-Leitlinien um Andreas Kotschula und Rainer Glöckl. Und die haben halt gezeigt, wenn du stationär im deutschen Setting rehabilitierst, führt das zu einer schönen Verbesserung aller Parameter, die du messen kannst. Und wir haben jetzt auch nichts anderes gemacht, als unsere ersten Patienten zu analysieren, die zusammenzufassen und zu schauen, was passiert, wenn wir die jetzt in einem ambulanten Setting rehabilitieren, und haben nichts anderes gemacht, als die einzuteilen in eine ambulante Gruppe, sprich, die waren nicht im Spital und die waren im Spital, die waren im Schnitt 43 Jahre alt und kamen ungefähr 4,4 Monate nach der Diagnose zu uns. Das entspricht durchaus dem, was man in den Leitlinien empfiehlt. Das heißt, man wartet 2-3 Monate zu, ob das besser wird, macht dann eine entsprechende Einschätzung über die funktionelle Einschränkung und schickt das dann. Die, die stationär waren, waren im Schnitt 20 Tage im Spital. Das ist sehr, sehr lange. Und dann ist das, was das Erstaunliche ist und erklärt die Volt-Bildschere, die ich dauernd hatte. Es kommt jetzt jemand rein, der ist 35, jung und sagt mir, er ist gerade Marathon gelaufen vor 5 Monaten und hat in demselben Ausmaß, nämlich zu 69,4% Atemnot, zu 63,9% Fatigue, wie derjenige, der multimorbid ist, eher männlich ist, eher älter ist und auf der Intensivstation war. Und Sie sehen, dass das fast auf die Dezimalstelle ähnlich zu bewerten ist. Auch die neurokognitiven Beschwerden, die die Patienten angeben, waren um die 40%, 4,4 Monate nach der Erkrankung. Und wenn wir die rehabilitieren, verbessern die sich in ihrer Leistungsfähigkeit um über 60 Meter mit einer Number Needed to Treat von 1,4. Die Fatigue, wenn wir die uns Erinnerung rufen, und die Post-Covid-Functional Scale, so kann man die einteilen in verschiedene Grade. Und Sie sehen hier, dass 80% unserer Patienten funktionell deutlichst eingeschränkt waren. Und Sie sehen, dass ungefähr 6% der Patienten tatsächlich übrig bleiben in dieser hochgradigen Einschränkung. Und dass über 60% rausgehen, völlig ohne Beschwerden oder mit vernachlässigbaren Beschwerden. Das ergibt eine Number Needed to Treat von 1,2. Und bei der Fatigue ist das genau dasselbe Bild. Sie sehen hier 70% mit höchstgradiger Fatigue und fast 60% gehen asymptomatisch raus mit einer Number Needed to Treat von 1,9. Abgesehen davon haben wir uns 100.000 andere Sachen angeschaut, aber die Diffusionsstörung wurde besser und die Atemmuskelkraft, wir trainieren noch speziell die Atemmuskulatur, konnte ebenfalls gestärkt werden. Zusammenfassung: Long-Covid klinisch ist irgendwas, was schwach definiert ist, länger als 4 Wochen und ein Organ ist betroffen. Da wissen wir sehr, sehr gut, was zu tun ist. Jeder Pneumologe, jeder Kardiologe, jeder Neurologe weiß, wenn er am Organ etwas findet, was hier zu tun ist. Aber das Problem ist, es gibt klinisch etwas, wo ganz viele niedergelassene Ärzte vor allem sagen, sie finden kein klinisches Korrelat. Die Patienten beklagen sich und ich finde nichts. Und wenn man genau schaut, wenn man entsprechende Untersuchungen durchführt, pneumologisch, dann ist es tatsächlich so, Schlafuntersuchungen durchführen würde. Wenn man diese Patienten wirklich genau anschauen würde, dann würde man schon etwas entdecken. Man kann Dinge festmachen, man kann die Fatigue messen, man kann die Leistungsfähigkeit messen, man kann eine autonome Dysregulation leicht feststellen, Mastzellaktivierung könnte eine Rolle spielen, Angst und Depression ist behandelbar und neurokognitive Tests sind ebenfalls möglich. Das war eine Zusammenfassung im Dezember 2021 zum Thema autonome Dysfunktion. Und das fand ich sehr lustig, weil das war die Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten 1,5 Jahren gelernt haben. Die Patienten kommen zu uns mit Fatigue und Palpitationen. Sie sehen das links oben im blauen Bereich mit Dyspnoe, Dizziness, präsynkopalen Zuständen, Schlafstörungen, Chest Pain, Kopfschmerzen und Brain Fog. Und das ist etwas, was ich häufig mit einer autonomen Dysfunktion feststellen kann, indem ich einen einfachen Schellung-Test mache und dann den Spezialistinnen und Spezialisten auf der Neurologie zu weiteren Untersuchungen zuweise. Und was ist als Treatment empfohlen? Als Treatment ist empfohlen Exercise Training und Trigger Avoidance, also das Pacing und die Rehabilitation und dann die Kompression, erhöhter Salzintake und erhöhte Flüssigkeitszufuhr. Und dann erst, wenn der Neurologe sein Placet gegeben hat, eine entsprechende weiterführende medikamentöse Therapie und autoimmunologische Tests gehen weit über das hinaus, was ich in der Rehabilitation durchführen kann. Das sollten dann Expertinnen und Experten machen. Das heißt, es gibt eine Therapie für unsere Patientinnen und Patienten im nicht-medikamentösen Bereich, im medikamentösen Bereich. Die Rolle der Impfung habe ich angesprochen, nicht nur als Verhinderer, sondern auch während der Covid-Erkrankung. Die Rehabilitation hat wirklich maßgeblich Erfolge zur Betreuung dieser Patienten. Das Pacing ist sehr, sehr wichtig und weitere Studien werden sicher folgen. Worüber leider keiner spricht, ist die Stigmatisierung dieser Menschen. Diese Menschen werden bagatellisiert dargestellt, werden hysterisch dargestellt. Die haben alle Angst, dass das wieder passiert. Die haben alle Angst, dass sie arbeitslos werden. Die haben posttraumatische Belastungsstörungen, wenn sie auf der Intensivstation waren, Nahtoderfahrungen. Und die Folgen für die Volkswirtschaft und für die Gesellschaft sind gar nicht abschätzbar durch den Lockdown und auch durch die Folge der Erkrankungen. So war das früher, wo wir trainiert haben. Mittlerweile schaut das leider Gottes sehr anders aus. Auch wir müssen Patienten mit Atemnot mittlerweile mit Masken trainieren und wir wünschen uns die guten alten Zeiten wieder zurück. Danke vielmals.